Radio L Report.
Wir haben eine weitere Sondersendung heute Mittag im Vorfeld von der Abstimmung am 30. August. Es geht ja bekanntlich um drei Themen in dem Monat. Um die Einführung von der doppelten Staatsbürgerschaft, um Verfassungsinitiative Halbe-Halbe und eben um die S-Bahn Liechtenstein. Wir haben uns die S-Bahn für den Schluss aufgehalten. Gestern sind die Abstimmungsunterlagen in die Briefkästen geflattert und das Ziel heute ist, die letzten noch offenen Fragen zu beantworten. Bei mir im Studio begrüssen darf ich ein weiteres Mal der Infrastrukturminister Daniel Risch. Schön, sind Sie da.
Hoi miteinander.
Haben Sie die Unterlagen gestern schon übergekommen und brav ausgefüllt?
Ich habe es gerade gestern Abend schon erledigt, ja.
Alles hinter sich. Bienen dröhlt sich ja seit Wochen und Monaten, sage ich jetzt mal, alles um die S-Bahn. Kann sie es selber noch hören? Kann sie es noch repetieren, um was es alles geht?
Ja, also auf jeden Fall kann ich es noch hören. Es ist vielleicht ein bisschen kurz gefasst, wenn man sieht, es dreht sich alles um die S-Bahn, sondern eigentlich dreht sich seit Monaten oder vielleicht auch schon seit Jahren alles um Mobilität, um das Mobilitätskonzept, wo die S-Bahn einfach ein Bestandteil davon ist. Und darum ist es mir auch immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir ja auch an anderen Themen intensiv arbeiten. Die S-Bahn steht jetzt zur Abstimmung, aber auch die anderen Themen. Wir haben gestern beispielsweise können informieren, dass wir im Verkehrsversuch in Vaduz beim Rheinübergang machen, was auch ein Bestandteil ist, dass wir an denen auch intensiv arbeiten. Und darum denke ich, man muss immer das grosse Ganze auch im Blickfeld haben.
Der Abstimmungskampf hat Fahrtwind aufgenommen die letzten Wochen. Die Gegner haben sich immer mehr zu Wort gemeldet. Natürlich auch Befürworter. Wie beurteilen Sie den Abstimmungskampf?
Ja, es ist eine relativ kurze Frist gesehen, die wir hatten vor dieser Abstimmung, da der Landtag ja entschieden hat, das direkt dem Volk vorzulegen. Für uns ist es dann natürlich wichtig gewesen, als Regierung noch einmal zu informieren. Wir sind dann ja in allen Gemeinden gesehen, beziehungsweise in 10 von 11 und haben die Informationsveranstaltungen gemacht. Und dann ist natürlich langsam hat das Fahrt aufgenommen. Ich habe mich natürlich gefreut, dass wir auch aus den verschiedensten Ecken Unterstützung bekommen haben und uns viele Leute gibt, die sagen, das ist wichtig als erster Schritt von dem Mobilitätskonzept. Und natürlich haben sich auch Gegner vermehrt, maßgeblich die DU und die DPL, die sich da geäussert haben. Und wenn ich den bisherigen Abstimmungskampf beurteile, ich denke, es ist immer so, wenn man jetzt für etwas ist, dann findet man das Argument der Gegner nicht ganz so gelungen. Und umgekehrt wird es ähnlich sein, was ich von Anfang an immer gesehen habe. Und auch wenn wir uns quasi die Klinge persönlich gerützt haben, dass wir doch bitte bei den Fakten bleiben soll und bleiben möchte. Das habe ich das Gefühl, ist nicht immer ganz so passiert, das bedauere ich, weil ich denke, dass ja bei den Gegnern vor allem auch Abgeordnete da sind, wo die Unterlagen eigentlich kennen müssten und die Inhalte kennen müssten. Und dort hätte ich mir gewünscht, dass wir ein bisschen mehr auf den Fakten bleiben und weniger auf den Emotionen. Aber im Großen und Ganzen gehört das zu einem Abstimmungskampf dazu.
Welches ist das Gegenargument, das Sie am wenigsten akzeptieren, unter Anführungszeichen?
Ja gut, es gibt das Argument, not ÖBB da profitieren. Das ist das, was man natürlich hört. Und ich weiß, dass so ein Abgeordneter wie der Harry Quaderer, wenn er die Unterlagen sich zu Gemüte führt, natürlich weiß, dass die S-Bahn in unserem Land auch viel bringt. Dort bin ich überzeugt. Und wir hören halt auch oft in diesen Interviews oder in diesen Aussendungen, es sei noch so vieles unklar zu den Kosten, zu der Konzession. Und auch da haben wir mehrfach darauf hingewiesen, der Bericht und Antrag ist sehr umfassend, beantwortet alle die Fragen, wenn man es dann eben quasi sich da so zu Gemüte führt. Und da hätte ich vor allem bei den Abgeordneten mir natürlich gewünscht, dass sie auf den Fakten auch basieren, dass die Bevölkerung nicht quasi alle die Hunderte von Seiten für sich sich da einschaffen, ist verständlich gut. Und darum probieren wir ja immer wieder zu informieren. Wir haben die Webseite mobilität2030.lio aufgeschaltet und probieren einfach möglichst die Fakten unter die Leute zu bringen, damit man dann so entscheiden kann, dass es für die Zukunft vom Land eben gut ist.
Trotzdem, es hat auch ein paar happige Vorwürfe gegeben. Ich kann mich auch an die Sonntagsdiskussionsrunde mit dem Nein-Komitee, mit dem Herbert Elkuch erinnern, wo es heisst, die Informationen seien falsch, wo man uns geht, oder die Regierung die Informationen zurückhalten, vorenthalten. Was sagen Sie da dazu?
Ja, der Vorwurf muss man zurückweisen. Es ist so, dass das Projekt ja nicht jetzt quasi erst in den letzten 3 Monaten entstanden ist, sondern seit Jahren quasi daran geschaffen wird, dass der Landtag schon vor über 10 Jahren einen Planungskredit gesprochen hat. hat, dass da auch schon Unterlagen im Landtag vorhanden sind. Also, wenn es ums Güterverkehrsaufkommen beispielsweise geht, dass da Unterlagen öffentlich zugänglich sind aus dem Jahr 2011, dass wir alles das noch einmal zusammengefasst haben und auch jetzt sehr transparent probieren, alles auf den Test zu legen, was es eben gibt und was es braucht. Und darum kann man nicht sagen, wir verhalten da irgendetwas zurück. Zumal wir ja immer Rede und Antwort gestanden sind, sei es im Landtag, bei kleinen Anfragen, die es häufig gegeben hat, oder dann auch in der Debatte und natürlich auch in Gesprächen, wenn wir sie heute führen. Man kann alles fragen, alles, was wir wissen, sagen wir auch. Und ich glaube, dort ist es wirklich wichtig, wenn man dann halt auch noch das Gefühl hat, es sei vielleicht etwas falsch oder es sei, das nehmen wir mal eine Rückfrage. Das macht übrigens das Gegenkomitee auch regelmässig, indem sie uns Mail schreiben und dort noch Detailfragen und da und wir das auch immer beantworten. Also von dem her läuft aus meiner Sicht der Vorwurf total ins Leere.
Über die Güterzüge werden wir noch reden. Da sind auch Fragen eingegangen. Da ist ja die Angst, dass dann noch viel mehr dieser Züge bei uns durchs Land oder respektive durchs Unterland bis Gischau fahren. Nochmal kurz zusammengefasst. Was stimmen wir am 30. August oder ab gestern, kann man es kürzlich machen, was stimmen wir ab?
Wir stimmen darüber ab, über einen Doppelspurausbau auf der Strecke zwischen Diesis und Nendlen. Der Ausbau soll vorwiegend darum gemacht werden, damit man der Personennahverkehr, das heisst eben die S-Bahn, vertaktet fahren könnt. Es soll auch ermöglicht werden, dass der Railjet haltet und das ist eigentlich Bestandteil von dem Projekt. Wichtig, dunkel mich dort noch zu erwähnen, weil es auch manchmal noch gekommen ist, dass die Vertaktung, da heisst, ja, wenn halt dann halt halb Stunde anfahrt, dann sollte es dann besser sein. Eine Vertaktung heisst nicht, dass wir mehr fahren, nicht nur, dass wir mehr fahren, sondern vor allem auch, dass die Anschlüsse in Buchs und in Feldkirch gut gewährleistet sind, also innerhalb von 3 bis 4 Minuten der Übergang am Sieg hat. Und über das wollen wir ermöglichen mit dem Ausbau und nicht einfach, dass man mehr fahren könnte.
Also, dass man den Norden statt Gefälkir aufzog oder zu Buchs aufzog, wie wir es jetzt schon haben, oder vielleicht zur Gans, dass man den einfach auch im Liechtenstein einsteigen kann und weiterfahren.
Genau, da gibt es 2 Elemente. Das eine ist eben, dass man den Railjet dann von Nendlen aus nutzen könnte. Das andere ist aber eben die Bahnhöfe, die dann an dieser Linie sind. Das sind 4 auf Liechtensteinischem Hochheitsgebiet und 4 im Stadtgebiet Feldkirch plus der Feldkircher Bahnhof. Also wenn noch das Argument manchmal kommt, das verbindet ja noch 2 Weiler mit einem Dorf, dann ist das eine sehr, sehr eingeschränkte Sicht, weil dann schaut man wirklich noch Grenzen bis Grenzen an. Mobilität ist immer etwas Grenzüberschreitendes, sei es auf der Straße oder auf der Schiene. Und dass die S-Bahn verbindet Buchs mit rund 12.000 Einwohnern und Feldkirch mit rund 34.000 Einwohnern, mit Liechtenstein mit 38.000 Einwohnern und hat die Haltestelle im Feldkircher Stadtgebiet in Liechtenstein und zu Buchs.
Was ist Ihrer Meinung nach die grösste Pro-Argument? Warum sagen Sie als Verkehrsminister, wir brauchen die S-Bahn und wir brauchen sie jetzt?
Das grösste Pro-Argument aus mir, oder die grössten sind aus meiner Sicht, das ist ein Bestandteil vom Gesamtkonzept. Und wir brauchen, glaube, wenn wir rausschauen und sehen, was auf einer Strasse abgeht, wie sich unsere Wirtschaft entwickelt hat, wie sich die Arbeitsplätze und die Bevölkerung entwickelt hat, dann ist jedem klar, wir brauchen Lösungen. Und es ist auch jedem klar, es wird nicht die Einzellösung geben, die nachher alle Probleme löst. Darum brauchen wir kleine Schritte, wir brauchen grosse Schritte. Und die S-Bahn ist so ein Schritt. Und die S-Bahn liegt heute verhandelt vor. Über die kann man heute entscheiden. Das ist quasi der erste sehr, sehr konkrete Schritt, den man jetzt entscheiden kann. Und darum hat für mich die Abstimmung auch Signalwirkung für die weiteren Projekte, die folgen würden. Wir reden über 3 Übergänge in Bendra und in Vaduz. Wir reden nicht nur darüber, wir handeln. Wir haben die Arbeitsgruppe eingesetzt. Wir machen jetzt den Verkehr. Versuch. Wir wollen dort vorwärts kommen, der Industrie zu bringen, von dort zu Tresa ein weiteres Projekt. Also wir möchten die S-Bahn in dem Gesamtkonzept quasi drin sehen. Und wenn ich lese, was die ganzen Unterstützer eigentlich auch zu dieser S-Bahn sagen, dann betont jeder immer, es ist ein Gesamtkonzept und wir wollen jetzt anfangen, Lösungen zu finden. Ich habe ja auch schon mal gesehen, ich bin nicht als S-Bahn-Fan auf die Welt gekommen, sondern ich habe mich auch einschaffen in die ganzen Themen und ich sehe es im Gesamtkonzept als einfach wichtiger erster Schritt darum, weil es jetzt entscheidungsreif ist, erster Schritt nicht darum, weil es die höchste Priorität hat.
Kommen wir zu den Fragen. Ich möchte, wie schon angetönt, bei diesen Gütertransport starten. Immer wenn wir jetzt dieser S-Bahn ja sagen, ist die Doppelspur. Es könnten, also das Ziel ist eigentlich, dass die Personen transportiert werden, den Verkehr entlasten. Aber wenn die Schienen schon da sind, könnte man ja andere Züge ohne durchschicken. Also wie wird sich das ja auf die Güterzüge auswirken? Jetzt gerade für die, die an der Schiene wohnen und sagen, ah, nachher fährt alle zwei Minuten Zug vorbei.
Ja, also zuerst muss man noch einmal sagen, eben der Doppelspurausbau wird ist darum für einen Personennahverkehr nötig, damit man eben einen vertakteten, mit guten Anschlüssen sichergestellten Personennahverkehr haben können. Es wird manchmal gesagt, aber wir könnten ja jetzt schon einfach gescheiter fahren. Und es geht eben nicht auf einer Anspurstrecke zwischen Buchs und Feldkirch, wenn man eben auf der Strecke nicht kreuzen kann. Es ist einfach noch einmal wesentlich. Und dann ist die Frage da, gibt's jetzt mehr Züge oder nicht? Und meine Aussage, und es ist auch in der Informationsveranstaltung immer wieder, habe ich es wiederholt, ist die gesehen, dass die Nachfrage natürlich bestimmt, wie viele Güterzüge das fahren. Und wir haben die letzten 10 Jahre nicht gesehen, dass es einen Anstieg gibt von der Nachfrage. Also nicht, dass mehr fahren, obwohl viel mehr Güterzüge heute fahren könnten. Und das ist schon das, was die ÖBB sieht. Es könnten grundsätzlich deutlich mehr fahren, kommt aber halt darauf an, was die Nachfrage ist. Wenn wir jetzt am Tag mehr S-Bahnen fahren, wenn wir den Ausbau hätten, dann gibt es nicht mehr Trassen am Tag, wo die Güterzüge fahren könnten. Also es wird am Tag nicht mehr Güterzugstrassen geben, als wir haben, sondern eher weniger. Da kommt das weniger her. Jetzt gibt es Leute, die sagen, dann verlagert sich alles in die Nacht. Nein, es ist auch nicht so. Es gibt ja Trassen am Tag. Einige sind heute auch nicht komplett ausgelastet. Und es gibt ganz viele Trassen heute schon in der Nacht und einige sind auch nicht ausgelastet. Also die Anzahl von Güterzügen, die durch unser Land fahren, ist von der Nachfrage abhängig. Wenn wir unsere Schienen für uns selber mehr nutzen, also für einen Personennahverkehr, dann hat es weniger Trassen für den Güterverkehr. Und insofern sind auch die Aussagen, die schon kritisiert worden sind von den Gegnern von der ÖBB, natürlich richtig und schlüssig. Wenn wir unsere Schienen für uns selber nicht mehr nutzen, dann stehen die Trassen auch in Zukunft mehr für den Güterverkehr auch bereit. Ob sie denn wirklich genutzt würden, ist wiederum bestimmt die Nachfrage.
Der Markus hat uns geschrieben, sehr eine gute Frage, finde ich. Und zwar, er sieht, was für Güter fahren denn da durchs Liechtenstein? Also sind da auch Gefahrengut-Transport drunter, die gefährlich sein könnten? Jetzt zum Beispiel, wenn es einen Unfall gibt oder was auch immer. Und gibt es da Notfallpläne? Weil ja doch sehr viele Häuser an dieser Bahnlinie liegen.
Dazu ist zu sagen, dass sowohl auf der Schiene als auch auf dem Strassenverkehr, also mit den LKWs, Gefahrengüter auch durchs Liechtenstein, wie überall, wo Strassen und Schienen sind, geführt werden. Und selbstverständlich gibt es sowohl für die Strasse als auch für die Schiene entsprechende Notfallpläne. Die ÖBB hat auch dort mal, wo man das Projekt ja eingereicht hat, oder jetzt der Ausbau, natürlich auch für die Strecke wiederum nach der Störfallverordnung müssen ein Konzept, also ein Einsatzkonzept vorlegen. Das gibt es, das ist bestehend. Und was natürlich auch zu sagen ist, sowohl Feuerwehren als auch das Amt für Bevölkerungsschutz verfügt über entsprechende Havariepläne. Nicht jetzt quasi ortsbezogen, also es ist jetzt nicht so, dass man sagen, wenn an dieser Stelle etwas passiert hat, auf der Straße oder auf der Schiene, dann machen wir genau das, weil es ist immer situationsabhängig, aber es gibt für die Situationen auf der Straße und auf der Schiene die entsprechenden Pläne, die entsprechenden Vorkehrungen. Ich habe mich noch kurz vorher rückversichert oder rückgefragt. 2014 hat es eine entsprechende Übung gegeben mit der ÖBB Zemmern am Bahnhof Nendlen. Da ist es aber jetzt nicht um Güterverkehr oder um Gefahrengut gegangen, sondern um Personenschäden. Aber man übt da auch natürlich auch auf der Schiene entsprechend mit den Involvierten.
Markus hat eine weitere Frage. Er sieht, man hört sehr viel von den Befürwortern. Die Vorsteher haben sich gemeinsam dafür ausgesprochen. Jens, die Politiker, Organisationen. Was er ein bisschen vermisst ist, die anderen Regierungsmitglieder. Er sieht, ist doch ein Gesamtbeschluss von allen. Warum hört man von den anderen nicht mehr?
Ja, dazu ist zu sagen, dass wir grundsätzlich ja unsere Ministerien, also die Geschäfte vertreten, die in unseren Ministerien sind, und wir uns nicht unbedingt zu anderen Geschäften äußern. Beispielsweise zu der Spitalabstimmung, da bin ich auch gefragt worden, und ich habe dann dort an Mauro Pedrazzini verwiesen, weil es sein Geschäft ist. Aber nichtsdestotrotz, beispielsweise in der Staatsviertagsbeilage vom Volksblatt wird der Regierungschef auch gefragt, und er unterstützt das Projekt auch. Wie wird die Regierung ja immer als Kollegialregierung auftreten und wir die Entscheidung gemeinsam vertreten. Also man kann davon ausgehen, dass die Regierung natürlich da dahinter stehen, wie auch 18 Abgeordnete und wie auch ausgeführt worden ist, auch verschiedene andere Leute, die Verantwortung für ihre Gemeinden oder fürs Land tragen.
Wir haben gerade eine Mail bekommen vom Herrn Wenaweser. Der Dani hat mir es gerade netterweise eingebracht. studio@radio.li für all diejenigen, die jetzt vielleicht im Rahmen von unserer Gesprächsrunde hier noch Fragen haben. Er möchte gerne wissen, wenn jetzt die S-Bahn umgesetzt wird. Würden denn die Anwohner von dieser Bahntrasse von dem steigenden Lärm geschützt?
Also vielleicht ist dazu zu sagen, dass also es ist definitiv so, dass der Lärmschutz ja unabhängig von der S-Bahn durch die ÖBB muss sichergestellt werden. Was man auch sagen kann, und es wissen die Leute auch, die in der Nähe von der Bahnlinie wohnen, S-Bahn-Züge oder Railjet sind grundsätzlich leiser als ein Güterzug, aber gerade im Bereich von der Güterzüge gibt es Entwicklungen, die dort die Emissionen reduzieren, und dort, wo es nicht möglich ist, mit dem Rollmaterial das zu reduzieren, ist es mit baulichen Massnahmen zu reduzieren. Also insofern ist es weniger eine S-Bahn-spezifische Antwort oder Frage, sondern eine generelle zu der Eisenbahnlinie. Und das kann man bejahen, unabhängig von der S-Bahn.
Eine Frage, die immer wieder auftaucht, ist das grosse Argument der Gegner, die Nutzung. Es steht die Zahl im Raum, dass man sieht, man geht davon aus, dass, wenn das alles dann einmal institutionalisiert ist, bis zu 5'000 Leute alltag unter der Woche, natürlich, weil so viele Pendler sie wollen, in dieser S-Bahn hocken. Woher kommt die Zahl?
Die Zahl kommt aus einer Studie, die man dort mal in den Jahren 2011, 2012 in Auftrag gegeben hat, wo man das Potenzial hat wollen, abschätzen. Man kommt auf 3'800 bis 4'500, wo man sieht, mal, das ist etwa das realistische Potenzial, das man da wird abschöpfen können. Das sind Prognosen, das sind Annahmen, die entsprechend hergeleitet werden. Das ist öffentlich zugänglich. Auch das kann man, die Studie kann man haben. Und wichtig dort ist schon zum sagen, man sieht immer mal wieder, heute fährt ja niemand damit und darum fährt die Zukunft auch niemand damit. Und neben dem, was ich vorher schon ausgeführt habe, von diesen besseren Anschlüssen, von diesen guten Anschlüssen, ist schon zu erwähnen, dass heute in Schanwald niemand ein- und aussteigt, hängt ganz einfach damit zusammen, dass es dort heute keinen Bahnhof gibt. Und so ist es auch in Österreich, wo ein zusätzlicher Bahnhof dazukommen wird. Also das Angebot wird nicht nur in der Regelmäßigkeit und in den Anschlüsse verbessert, sondern auch in dem, dass es neue Bahnhöfe gibt. Und das macht eben das Gesamtsystem attraktiver. Und was man auch nicht vergessen, die ganze Abstimmung dann vom Busfahrplan auf das S-Bahn-Angebot. Und was auch noch zusätzlich wichtig ist, es hört ja dann nicht das Buchs und das Felker auf, sondern sowohl Österreich als auch die Schweiz investiert massiv in den Ausbau von der Bahn, gerade von der S-Bahn, gerade vom Personennahverkehr, und wir profitieren da natürlich entsprechend auch mit. Und darum ist ein Vergleich von heute mit morgen irgendwie wie nicht zulässig. Ich habe auch schon im Industriegespräch hier mit Herbert Elkhoff gesehen, wenn wir doch über den Industriezubringer von dort zu Dresden reden, dann nehmen wir auch nicht die heutigen Zahlen, die heute über den Rheindamm fahren und sagen, ja, in Zukunft fahren dort auch nicht mehr und darum sollten wir es nicht bauen, sondern wir gehen davon aus, dass dann dort mehr fährt und darum schaffen wir die Möglichkeit.
Aber die Vanessa aus Verrotz ist darüber überzeugt, dass wir Liechtensteiner vermutlich eher weniger mit dieser S-Bahn fahren und die eigentlich für unsere Pendler zahlen oder machen, bauen.
Wenn ich schon einleitend gesehen habe, ist Mobilität, ist Verkehr immer eine grenzüberschreitende Thematik. Und wenn wir sehen, wo wir unser Mobilitätsthema oder unser Verkehrsproblem haben, dann ist es nicht maßgeblich zwischen Rugell und Balzers. Also wenn wir jetzt bauen da eine U-Bahn von Rugell auf Balzers, dann muss ich sagen, es wäre vielleicht ein lässiges Projekt, wollen wir sehr teures, und wir täten Kapazitäten schaffen zwischen Rugell und Balzers, wo wir nicht die maßgeblichen Ströme haben, zumal wir die Autobahn von der Schweiz dort ja auch noch können, mit nutzen. Also ja, natürlich hoffen wir darauf, dass ein Haufen Pendler den die Bahn nutzen. Wir hoffen auch darauf, dass das Liechtensteiner die Bahn natürlich auch nutzen. Aber der grenzüberschreitende Verkehr, und der ist da im Fokus, der ist das, wo es darauf fokussiert. Und dort ist noch einmal zu sagen, wir haben 1970, wo wir dann so langsam die Strassenbauten und Infrastrukturbauten eingelaufen sind, haben wir knapp über 2'000 Zugpendler gehabt. Heute haben wir 22'000 und es würden immer mehr. Und von dem her müssen wir dort einfach schauen, dass wir Kapazitäten schaffen.
Wenn wir jetzt gerade einmal die Strecke anschauen von der S-Bahn, also welche Knotenpunkte, Verkehrsknotenpunkte auf der Strasse sollten denn entlastet werden, wenn die wirklich so genutzt wird, wie prognostiziert?
Also wir hoffen natürlich, dass wir in Schamwald-Thisis am Morgen, dass wir dort einiges könnten abgreifen, wenn ich vorher schon gesehen habe, es ist ja, natürlich kommt man noch in Österreich relativ gut nach Feldkirch, aber allein vom Bahnhof Feldkirch konnten die 4 Haltestellen im Stadtgebiet von Feldkirch und danach die 4 auf unserer Seite. Wir hoffen, dass wir auf deren Achse, also Schanwald-Nindler, im Pendlerverkehr natürlich einiges erreichen können. Wir hoffen aber natürlich auch, oder wir gehen davon aus, dass wir in der Achse von Buchs nach Schan auch viel erreichen können. Und eben dann wollen wir noch ein bisschen die regionaler Brille eben auch noch aufsetzen, wenn wir wissen, dass in Thürbach eine neue Haltestelle gerade beim Rheinübergang zu Balzers erstellt wird, wenn wir wissen, dass wir in Seenwald den auch regelmäßige Halt haben würden, wo wir auf Rugell können, wenn wir uns wünschen, dass man in Haag irgendwann auch mal eine Haltestelle überkommt, weil es ihr Wunsch haben wir in der Schweiz schon deponiert, aber natürlich wollen wir auf unserer Seite vielleicht auch mal etwas tun. Ich glaube, dann sehen wir, dass das Gesamtsystem von dieser Isarbahn, neben dem Gesamtsystem von der Strasse, wo es gibt, eben auch regional einen grossen Wert hat.
Kommen wir zu den Gemeinden. Es gibt 3 Liechtensteiner Gemeinden, die an dieser Bahnstrecke liegen. Das ist Schanwald, Nendlen und Schan. Was für Auswirkungen hat das auf die einzelnen Gemeinden? Und zwar möchte Ewald aus Schan, der uns geschrieben hat, wissen, er kommt aus Schan. Wie sieht es da aus? Also wird es da Bahnschranken noch länger zu sein? Wird es noch mehr Stau geben? Wird es Unterführungen, Überführungen geben? Wie ist da der Stand der Dinge?
Ja, vielleicht zuerst zu den Schrankenschliesszeiten im heutigen Bestand. Dort ist es so, dass wir ja ausgeführt haben, mehrfach die maximal theoretisch Schrankenschliesszeit wird in Zukunft bei 14,5 Minuten liegen und umgekehrt 45 Minuten wird die Schranke offen sein. Aber auch die maximal Schliesszeit wird nicht jeder Stunde erreicht werden, weil beispielsweise der Railchip fährt nur alle 2 Stunden. Bei den Güterzügen habe ich schon ausgeführt, denn ich fahre Nachfrage orientiert. Und 14,5 Minuten ist wirklich dann, wenn alles fährt. Also 2-mal der Railjet, einmal in die andere Richtung, dann 4 S-Bahnen in die eine und in die andere Richtung und 2 Güterzüge. Die theoretisch Maximalstunde würden wir so oft nicht erreichen können. Aber wenn ihn nicht erreicht wird, dann ist es einfach plafoniert bei 14,5 Minuten. Mehr wird es nicht sein. Und wo es dann real ist halt wirklich, wie ihr seht, Nachfrage abhängig. Und darum ist die Frage, klingt einfach, uns ist es wichtig gewesen, immer einfach das Maximum anzugehen, dass man auch nicht den Vorwurf machen kann, ja, es ist dann in der Realität vielleicht noch mehr. Nein, noch mehr ist es sicher nicht. Es ist sicher weniger.
Entschuldigung, dass ich drehe.
Es kommt darauf an, es kann heute fast so viel sein. Also wir rechnen heute damit, dass es Endzug weniger ist in einer theoretischen Maximalstunde, weil eben die Kreuzungsmöglichkeiten nicht so gut sind. Wir gehen im Maximum von einem Zug mehr aus. Darum heisst es so oft, es ist noch etwa eine Minute länger theoretisches Maximum. Aber heute haben wir Stunden, wo es 5 Minuten sind, Stunden, wo es 8 Minuten sind, Stunden, wo es 11,5 Minuten sind und ein theoretisches Maximum, wo es irgendwo bei 13 Minuten liegt. Das ist vielleicht zum Einfluss, den es hat quasi auf die Strasse im Bestand. Denn Für Schaan schaffen wir ja schon in dieser Arbeitsgruppe jetzt verschiedene Lösungen. Wir haben maßgeblich 3 Varianten, die da geprüft werden, die der Landtag auch gesehen hat. Bis nächsten Sommer soll das vorgelegt werden und dort wird intensiv daran geschaffen. Und die Frage ist ja auch noch in die Richtung gegangen von den anderen Gemeinden. Da kann man sagen, man Schaanwald hat glücklicherweise schon seit Jahren quasi niveaufreie Übergänge, also entweder Unter- oder Überführungen. Schaanwald profitiert darum, weil sie einen neuen Bahnhof wieder rüberkommt. Heute gibt's zwar noch als Bahnwärterhäusle, aber es gibt keinen Bahnhof mehr. Und Nendler kommt der größte Bahnhof über unten Unterführung. Von dem her wird dort die Niveaufreimachung auch dann realisiert werden. Also Nendler profitiert aus meiner Sicht am meisten.
Tibon hat genau dazu eine Frage geschickt über Nendler. Und zwar hat sie eine Diskussionssendung gesehen, wo es eben um den Nendler Bahnhof gegangen ist. Dort hat es geheißen, man wisse nicht, was man mit dem Bahnhofsgebäude machen soll. Also faktisch, das Bahnhofsgebäude kennen wir alle, aber es wird nicht das sein, sondern es wird anders versetzt neu gebaut.
Ja, das alte Bahnhofsgebäude, wie wir es heute kennen und zum Teil auch schätzen, wird in Zukunft nicht mehr gebraucht werden. Man tät ja den Bahnhof neu bauen, dort wo jetzt die Rheinstrasse ist. Dort tät man den Bahnhof entsprechend verschieben. Und das heutige Bahnhofshaus werden nicht mehr gebraucht, nicht mehr für Isarbahn technische Gründe. Und das wäre dann noch der Zeitpunkt, wo die ÖBB verpflichtet ist, am Land Liechtenstein oder der Gemeinde das zurück zu verkaufen. Das ist übrigens so das, was ja bei den anderen Böden so festgelegt ist. Wenn es nicht mehr für Isarbahn Thema gebraucht wird, dann müssen sie es uns zurückgeben. Man hat genau das in Schaanwald gemacht. Schaanwald, der Bahnhof hat man auch nicht mehr gebraucht, gemeint. Mura Schaanwald hat das Gebäude zurückgekauft, das steht heute unter Denkmalschutz. Was in Eschen passiert mit dem Gebäude, ob gemeint ein Interesse hat, das so zu übernehmen und vielleicht im Bestand zu bewahren, ob das Land das übernimmt, das ist heute noch nicht geklärt. Da hat es die Verhandlungen haben nicht stattgefunden. Wissen tun wir, dass es nicht gebraucht wird für diese Bar.
Jetzt geht nochmal 2 Mails übergekommen. Einmal vom Roger Quaderer, der sagt, wenn die Nachfrage so gross wird, dass die Kapazitäten der Schiene voll ausgenutzt werden können für die Güterzüge, wie schützt die Regierung dann die Bevölkerung von zu vielen Emissionen, Lärm und gefährlichen Gütern? Ich glaube, mehr oder weniger haben wir die Frage.
Die haben wir aus meiner Sicht schon beantwortet, in dem Sinn, dass man sowieso quasi die ÖBB verpflichtet ist, quasi die Emissionen eben auf ein Minimum zu reduzieren, beziehungsweise im Rahmen von der gesetzlichen Vorgabe zu haben und das unabhängig vom Ausbau.
Weiteres Mail aus Vaduz vom Herbert Frieker sieht, wenn die S-Bahn angenommen wird, ist dann ebenfalls die unsinnige Zufahrt zum Bahnhof Nendeln angenommen oder ist das nur eine Vision? Auch eine Frage, die wir eigentlich auch gesehen haben. Nendeln ist fix, die Unterführung, die kommt.
Ja, also die Frage ist, was mit der unsinnigen Zufahrt natürlich gemeint ist, wenn die Meinung wäre, dass man doch besser über die Engelkreuzung zu dem Bahnhof käme und vielleicht auf B-Zeiten Parkplätze machen würde. Ich weiß es jetzt nicht, was die Frage beinhaltet, aber ja, die Unterführung in Nendeln und der Bahnhof, wenn er auch auf den Skizzen, wo man in der Zeitung sehen können, wenn er dort drauf ist, das ist Bestandteil vom Projekt und auch die ÖBB beteiligt sich an dieser Unterführung mit 6,7 Millionen, also zahlt sogar ein Strassenbauprojekt in Liechtenstein.
Die Strasse ist aber nicht dort, wo wir sie jetzt kennen, sondern sie wird weiter Richtung Schaanwald.
Richtig. Und dort ist auch schon mal die Frage gekommen, warum hat man denn in Nendeln eine Lösung und in Schaan nicht? Und dort ist oder zu sagen, die Gemeinde Eschen, der Gemeinderat hat vor bald 10 Jahren verschiedene Varianten auch geprüft und man ist dann übereingekommen, dass das die Lösung ist, die von Nendeln Eschen favorisiert wird. Und da hat man das dann auch entsprechend ins Projekt aufgenommen. Und der Frage vielleicht vorzugreifen, warum quasi dort jetzt ein Haus in dem Perimeter steht, ist zum einen zu sagen, das Haus steht nicht im Perimeter, sondern am Rand von dem Perimeter. Und wo das Haus gebaut worden ist, hat man gewusst, dass dort der Perimeter ist. Es ist also so gebaut worden, dass es grundsätzlich so möglich ist. Und das ist mir vielleicht auch noch wichtig, zum betonen.
Dann sind wir auch schon beim nächsten Thema, das Thema Böden. Und das ist umstritten. Es braucht einen Haufen Bodendiskussionen und Boden, die man braucht für den Doppelspurausbau. Und da sind ja natürlich noch nicht alle unter Dach und Fach. Schenkt man der ÖBB die Böden?
Grundsätzlich braucht Verkehr Platz. Mobilität braucht Platz, egal was wir tun. Wenn wir eine Busspur bauen wollen, wenn wir eine neue Strasse irgendwo bauen wollen, wir brauchen den Platz. Und so ist es auch da bei dem bestandsnahen Ausbau. Und da ist mir vielleicht auch noch einmal wichtig zu sagen, die Trasse gibt es heute schon. Also ich glaube, es wäre wir hätten ganz andere Diskussionen führen, wenn wir jetzt auf die Idee gekommen wären, ganz eine neue Trasse zu legen. Und neben der Trasse, die es schon gibt, und neben dem Staats Vertrag aus 1870 und der verschiedenen anderen, also unter Konzession und allem, will man jetzt ja da daneben das zweite Gleis legen. Und für das braucht es Platz. Und dann ist die Frage, wie sichert man sich das? Und mit vielen von diesen Eigentümern, mit über 130, hat man schon entsprechende Vereinbarungen finden können, dass wenn das Projekt kommt, dass man dann sich da findet. Mit anderen hat man Gespräche noch nicht final geführt oder auch noch nicht angefangen, weil dann 2015 das Projekt dann ja assistiert worden ist. Und es ist ein bisschen ein Problem. Also, wenn wir zum Landtag gegangen wären und gesehen hätten, wir haben schon alle Böden gekauft, dann hätte der Landtag vermutlich gesagt, ja, aber wieso, ich habe ja gar keinen Entscheid. Darum hat man quasi Vorverträge und mit den Allermeisten. Und hat am Landtag auch gesehen, man möchte natürlich mit allen Grundeigentümern einvernehmliche Lösungen finden und im allerletzten Fall halt so über das Expropriationsrecht eine Lösung finden. Wir glauben, dass man mit allen Lösungen finden konnte und für Lösungen finden würden, wenn das Volk entsprechend abstimmt und dass es nicht maßgebliche Verzögerungen geben wird. Schenkt man die Böden? Der ÖBB ist noch in dieser Frage umgeschwungen. Noch ein Thema, wo natürlich, wo so gerne Eingang gefunden hat in die Abstimmungsbroschüre, weil wir dort nicht ganz bei der Wahrheit natürlich sind. Nein, man schenkt sie der ÖBB nicht, sondern man überträgt sie ins Eigentum von der ÖBB und sie zahlen dafür sind rund 4 Millionen vorgesehen und der Wert entspricht dem amtlichen Schätzwert und der ist vor ein paar Jahren so fest gelegt worden und auf dem basiert man nicht so. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, aber die Böden sind doch viel mehr wert geworden. Jetzt muss man sagen, das sind ja nicht Zonen, wo wahnsinnige Wertsteigerungen stattgefunden haben in der letzten Jahr, jedenfalls der grosse Teil nicht. Und der amtliche Schätzwert, und das habe ich im Landtag ausführlich ausgeführt, ist ein Wert, der relativ langfristig Bestand haben sollte, hat mit dem Marktwert, also nicht, ist nicht direkt gekoppelt. Und darum gehen wir, ist das eine vernünftige Lösung, wie man sie da gefunden hat. Und mit dem Eigentum geht auch die Verantwortung denn für die Bauteile, die auf dem Eigentum denn liegen, für einen Unterhalt einher. Und auch darum macht es Sinn, dass man das so geregelt haben, wenn man so in der Vergangenheit eben geregelt hat.
Das ist noch gut, sind schon lauter meine Gedanken schon wieder eingebaut in die Antwort. Man muss dazu sagen, die Sendung ist nicht vorbereitet. Also der Herr Riesch hat die Frage alle im Voraus nicht gehabt. Trotzdem, wenn jetzt aber die ÖBB, wenn jetzt irgendwas mal passiert und die ÖBB fährt nur auf dem Boden da rum, gehört das den Österreicher?
Nein, wenn die Bahn nicht mehr auf dem Boden fährt, also wenn quasi das nicht mehr für diese Bahn genutzt wird, dann ist es so geregelt, dass die ÖBB verpflichtet ist, die wieder ins Eigentum vom Land Liechtenstein zu übertragen und wir dann zum dann zumaligen amtlichen Schätzwert, die wieder würden zurücknehmen. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, dass man da ein wahnsinniges Geschäft machen hat, dann zumal, dann ist von ihm nicht auszugehen, sondern es ist einfach eine Regelung, wo man eben genau nicht will, dass man die Sachen verschenkt, sondern wo man sieht, es ist die Hinnenwert, wir nennen den amtlichen Schätzwert, jetzt geht es zum amtlichen Schätzwert an die ÖBB und in der Zukunft ging es dann, wenn es nicht mehr genutzt würde, zum amtlichen Schätzwert wieder zurück an uns.
Sie haben jetzt vorher kurz angesprochen, Verfahren, wo man einleiten könnte, sollte jetzt jemand sagen, nein, gib meinen Boden nicht her. Was ist denn das für ein Verfahren für die, die das vielleicht nicht kennen? Also kann man jemand am Schluss praktisch zwingen?
Es gibt das Enteignungsrecht, oder es heißt Expropriationsrecht. Das ist aus, das Jahr ist 1867, wo das Gesetz geschrieben worden ist, daher nicht gross angepasst. In den letzten 30, 40 Jahren ist das ganz wenige Male angewendet worden. Und das kann, das schaut so aus, dass wenn man abschließend sich nicht einigen kann. Und es ist immer der Versuch da, um sich einigen. Aber wenn man sich abschließend nicht einigen kann, dann kann die Regierung beim Landtag den Antrag stellen, dass man natürlich auch mit Ersatz, also man, es ist nicht einfach quasi, man nimmt das nicht einfach weg, sondern nur dann gibt's einen Betrag dafür, eine Entschädigung, dass der Landtag beschließen soll, dass es quasi, dass es zu dieser Enteignung kommt. Und das hat der Landtag dann in den Fällen, wo man es beantragt hat, auch gemacht. Und man hat das so ganz transparent im Bericht und Antrag ausgeführt, dass das der letzte Fall wäre. Mir ist noch wichtig zu sagen, wir haben im Mobilitätskonzept ein Projekt, wo wir sagen, wir möchten das Enteignungsrecht anpassen, optimieren. Der Grund ist das, dass es wirklich ein veraltetes Gesetz ist. Wenn man das sich einmal anschaut auf gesetze.li und das anfängt zu lesen, dann merkt man, es ist eine alte deutsche Sprache. Also es ist kaum zum Lesen. Und darum möchten wir das anpassen. Dass wir das anpassen möchten, hat aber gern nichts mit dem S-Bahn-Projekt zu tun, weil ein Gesetzesprozess dauert auch wieder ein paar Jahre. Und von dem her ist das völlig unabhängig davon zu sehen. Und es ist mir und allen Involvierten natürlich ein Anliegen, dass man das der Verfahren auch gerne nicht bemühen muss, weil es für niemand etwas Gutes ist.
Dann sind wir gerade beim Thema Zeithorizont. Also wenn wir jetzt am 30. August ja stimmen für die S-Bahn, bis wann fahrt ihr denn? Also von welcher Zeit reden wir?
Also wir gehen davon aus, dass wir, also dann wären natürlich intensive den Gespräch mit den Eigentümern noch einmal zu führen, mit denen, wo es noch keine Lösungen gegeben hat. Es gibt gewisse Planungen, wo noch einmal, also vor allem auch natürlich konkretere Planungen, wie man es dann umsetzt. Dann sind die ganzen Vergaben vorzubereiten und dort zu machen auf beiden Seiten. Im Land Liechtenstein sind es rund 40 Millionen, die von uns in unserer Verantwortung wären und vergeben würden täten. Und dann rechnen wir damit, dass wir im Grössenordnung 4 bis 5 Jahre dann, die Realisierung abgeschlossen hätten und das Angebot dann zur Verfügung steht. Aber da gibt es ein genaues Datum, wenn man die Bahn eröffnen könnte, gibt es heute natürlich noch nicht.
Und Sie haben in einem früheren Interview schon mal gesehen, dass auf Seite von der Österreicher ist in dem Sinne alles klar. Also es kann nicht sein, dass wir sie jetzt annehmen und dort auf dieser Seite das dann scheitert.
Also die Entscheide in Österreich sind soweit gefällt. Das liegt wirklich jetzt in unserer Hand, in der Hand vom liechtensteinischen Stimmvolk. Wenn wir sagen, ja, das möchten wir als Bestandteil von dem Gesamtkonzept, dann geht die Realisierung los.
Eine sehr gute Frage, die ich unbedingt noch einbauen möchte, ist Risikoabwägung. Jetzt haben wir gehört, was ist der Best Case? Wir haben 5'000 Leute, die alltag dort hinhocken. Und immer wenn wir 5'000 Leute, sagen wir mal, auf die Strasse tun, in ein Auto oder in fast 5'000 Autos, kann sich jeder vorstellen, wie viel Unterschied das macht auf der Strasse. Was ist das Worst Case? Also was für ein Risiko gehen wir mit dem Ja zu der S-Bahn ein?
Ja, es ist, ich sehe im Moment nicht ein Risiko, wo wir eingehen mit einem Ja. Es mag sein, dass, ja, ist jetzt wirklich eine schwierige Frage. Wenn man die Gegner anlässt, dann sieht man, ja, es ist noch nicht ganz entscheidungsreif, weil wir das und das und jenes noch nicht wissen, weil wir bei der Kosten vielleicht noch das Gefühl, es sei noch nicht ganz so. Dort möchte ich wirklich Entwarnung geben. Die Kosten, die da drin sind, die haben die entsprechenden Risikozuschläge. Das ist vom Landtag ein gesprochenes Kostendach. Und wenn das Volk auch sieht, die 71 Millionen, dann sind es die 71 Millionen. Wenn wir mehr Geld bräuchten, dann müsste die Regierung wieder zum Landtag und noch einmal Geld beantragen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das aus dem Ruder läuft finanziell, ist extrem klein. Es ist so gemacht wie bei allen anderen Bauprojekten. Es ist vielleicht noch der eine Punkt, wo ich sagen möchte. Ich sehe hier natürlich die Risiken beim Nein. Was passiert, wenn wir da Nein sagen? Es gibt, ist noch interessant bei der Broschüre, wo das Gegenkomitee zu mir geschickt hat, was man alles anders machen könnte, Rheinübergang da und Rheinübergang dort optimieren und so. Und all das ist im Mobilitätskonzept enthalten. Also das sind keine neuen Ideen, sondern die sind ja dort enthalten. Und ich sehe ich beim Nein, dass wir einzig und allein auf einen Verkehrsträger setzen. Und der Verkehrsträger ist die Straße. Und wir haben heute schon einen zweiten. Und den könnten wir jetzt nutzen. Bis wir vielleicht einen dritten hätten, weil man ja sieht, neue Verkehrsträger analysieren. Muss man uns einfach bewusst sein, für einen dritten Verkehrsträger, für einen grenzüberschreitenden Verkehr, um der es da halt auch maßgeblich geht, bräuchten wir die Schweiz und Österreich auch wieder an Bord. Und auch wenn wir über eine Seilbahn reden, ich weiss nicht, ob wir nach Buxtorf oder nach Sagansufi so einfach eine Seilbahn bauen können, wenn doch die Schweiz und Österreich auf Strasse und Schiene setzt. Und darum macht es einfach auch Sinn im Internationalen, im Regionalen, dass wir die Verkehrsträger, die es eben schon gibt, die wir in dieser Region schon haben, dass wir die weiter ausbauen. Und das heisst Strasse und Schiene, dann haben wir zwei unabhängige Systeme. Und die sollten wir aus meiner Sicht nutzen. Und wir haben das Risiko bei einem Nein, dass wir auf eine gewisse Zeit raus, ja, die Chance vielleicht vertun, nicht vielleicht, sondern vertun und dann wieder neu anfangen müssen.
Haben Sie meine letzte Frage auch schon weggenommen? Unglaublich. Also, da noch mal ein Resümee. 30. August ist ja von Anfang an so ein bisschen als schwieriges Abstimmungsdatum deklariert worden über die Sommerferien. Man kann Corona-bedingt keine Grossveranstaltung machen. Haben Sie jetzt so rückblickend das Gefühl, dass jetzt das irgendwie im Weg gestanden ist oder passt?
Nein, ich glaube nicht, dass es gross im Weg gestanden ist. Es ist ein spezielles Jahr. Es ist für alle eine unübliche Zeit gewesen. Es ist auch der Sommer für alle sehr unüblich gesehen. Aber ich glaube, es ist wichtig, der Entscheid zu fällen. Es ist wichtig, der Entscheid jetzt zu fällen. Es liegen alle Fakten auf dem Tisch. Wir probieren so gut wie möglich alles zu beantworten. Und es ist auch wichtig, zum der Entscheid jetzt zu fällen. Weil wir müssen wissen, kommt die S-Bahn, bauen wir da aus und nutzen das Potenzial, das wir da haben. Oder sagen wir, nein, wir möchten das Potenzial jetzt nicht nutzen und wir machen etwas anderes. Und für die Verkehrspolitik ist der Entscheid darum richtungsweisend, weil wir dann auch wissen, was gilt und was nicht gilt. Und ich glaube, das Schlimmste für mich ist immer, einen Entscheid nicht zu fällen oder einen Entscheid auszuzögern. Und wir haben bei uns im Wahlprogramm vor 4 Jahren geschrieben, wir möchten einen Entscheid, wie es weitergeht, mit der Schiene. Wir haben eine Regierung gesehen, mal der Entscheid muss her. Wir haben intensiv daran gearbeitet mit einem Haufen Experten, mit einem Haufen Leuten im Hintergrund, um die Entscheidungsreife jetzt zu haben. Wir haben im Landtag auch angekündigt, dass das in dem ersten Halbjahr kommt. Wir haben das so geliefert und darum, für mich ist es der richtige Zeitpunkt, jetzt zu entscheiden, wenn wir das, also wenn wir es jetzt haben können, vertaktet, eine gute Lösung für einen Personennahverkehr, oder nicht?
Ihre Prognose, das Bauchgefühl? Prognose haben Sie bis jetzt ja noch nie beantwortet, wenn ich das so sagen darf.
Ja, es ist eine interessante Frage. Ich bin natürlich sehr über den viel Zuspruch, den wir aus den verschiedensten Ecken bekommen, von den Wirtschaftsverbänden, auch vom LNV, von der Zypra, vom VCL, sogar von der LIA und von den Vorstehern, vom Erbprinz. Von überall her kommt man sehr viel Zuspruch über. Und es ist dann interessant, das heisst dann ja, weil wenn es so viel Zuspruch gibt, dann muss da etwas faul sein. Und dort möchte ich so sagen, die Leute, die sich da einsetzen für unser Land, und angefangen vom Erbprinz über die Regierung, der Landtag, Gemeindevorsteher und die, es wäre ja wirklich komisch, wenn wir uns für Liechtenstein eine nachteilige Lösung so sehr einsetzen täten. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben wirklich alle zusammen die Hoffnung, dass wir mit dem Projekt einen ersten wichtigen Schritt tun. Und darum hoffe ich sehr, dass es ein deutliches Jahr gibt. Und alles, was über 50% ist, glaube ich, wäre ein gutes Resultat für die Zukunft vom Liechtenstein.
Bevor wir jetzt aber am 30. August alle gespannt vor der Tafel hocken im Landeskanal das mitverfolgen, morgen ist auch ein spezieller Tag. Morgen feiert Liechtenstein Geburtstag. Wir haben Staatsviertig. Einmal anders, auch das wieder wegen dem speziellen Jahr. Wie feiert der Regierungschef Stellvertreter?
Ja, der 301. Quasi Staatsviertel oder nicht Geburtstag, er wäre im Januar gewesen, ist ein spezieller für uns alle und auch bei mir heisst es, zusammen im kleinen Vieren und darum kommen wir bei mir daheim mit ein paar Leuten zusammen und würden die Fähnle, die da im Studio sind oder eine Fähnle haben, wir würden im Landeskanal und auf Radio L natürlich hören, was da das Programm hergibt und uns dann natürlich am Abend freuen, wenn wir die mehr höher führen, als es so sind, sehen würden. Und von mir daheim sind sie etwa schön auf Durs und die Krone. Und dann wird man ein bisschen wehmütig sein, weil man nicht im Städtli ist. Und sich freuen darauf, wenn es dann wieder ein bisschen normaler ist.
Ja, es geht sagen, weil wahrscheinlich steigt dann der Wert dann wieder für nächstes Jahr. Das war es mit der heutigen Sondersendung zum Thema S-Bahn. Am Regierungschefstellvertreter Infrastrukturminister Daniel Riesch. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke vielmals.
Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, alle Fragen wir können beantworten. Ich hoffe, Sie sind schlauer geworden und auch alle anderen Sondersendungen, die wir gemacht haben zu den Abstimmungen am 30. August, kann er auf unserer Homepage radio.li nachlesen.
Radio L Report.